Alan zog in Erwägung, nach Hause zu fahren, aber plötzlich war der Krieg überall. Außerdem war es ein gewaltiger Fußmarsch heim nach Schweden und dort gab es ja im Grunde auch nichts, was auf ihn wartete. Daher suchte Alan den Kommandanten von Estebans Einheit auf, präsentierte sich als der führende Pyrotechniker des Kontinents und erklärte, dass er sich vorstellen könnte, Brücken und andere infrastrukturelle Konstruktionen in die Luft zu jagen. Als Entgelt forderte er nur 3 Mahlzeiten am Tag und, wenn die Umstände es zuließen, genug Wein, um sich zwischendurch einen gepflegten Rausch anzutrinken. Der Kompaniechef war drauf und dran, Alan erschießen zu lassen, weil dieser sich weigerte, das Loblied des Sozialismus und der Republik zu singen und außerdem verlangte, in Zivilkleidung arbeiten zu dürfen. Oder, wie Alan sich ausdrückte, und noch was, wenn ich für Sie Brücken sprengen soll, dann mache ich das in meinen eigenen Sachen. Ansonsten können Sie Ihre Brücken von mir aus selbst in die Luft jagen. Der Kompaniechef, der sich von einem Zivilisten so anreden lässt, muss erst noch geboren werden. Nur hatte dieser leider das Problem, dass der einzige seiner Soldaten, der für diese Aufgabe getaugt hätte, vor kurzem in seine Einzelteile zerlegt worden war. Während der Kompaniechef auf seinem Feldstuhl saß und überlegte, ob er Alan nun anheuern oder füsilieren lassen sollte, nahm sich einer der Zugführer die Freiheit, ihm ins Ohr zu flüstern, dass der junge Feldwebel, der unseligerweise gerade in Stücke gerissen worden war, ihnen diesen seltsamen Schweden als Meister der Sprengkunst vorgestellt hatte. Damit war die Sache entschieden. Senior Carlsson durfte A. am Leben bleiben, B. 3 Mahlzeiten am Tag erhalten, C. seine Zivilkleidung tragen und D. genau wie alle anderen ab und zu Wein in vertretbaren Mengen trinken. Im Gegenzug sollte er alles sprengen, was ihm die Offiziere zu sprengen befahlen. So vergingen die Monate und wurden zu Jahren. Alan sprengte, was man ihm auftrug, und er tat es mit größter Geschicklichkeit. Alan sah allerdings nicht ein, warum er unnötig Menschen in den Tod reißen sollte. Daher sorgte er meistens dafür, dass die zu sprengende Brücke leer war, wenn es knallte. Wie zum Beispiel auch die allerletzte Brücke vor Kriegsende. Doch als er diesmal mit seinen Vorbereitungen fertig war und ins Gebüsch zurückkroch, kam eine feindliche Patrouille daher in Begleitung eines mit unzähligen Orden behangenen Herrn. Sie kamen von der anderen Seite und schienen keine Ahnung zu haben, dass sich die Republikaner in unmittelbarer Nähe befanden, geschweige denn, dass sie gerade auf dem besten Wege waren, Esteban und tausenden anderer Spanier in der Ewigkeit Gesellschaft zu leisten. Da beschloss Alan, dass es jetzt mal genug war. Er stand also auf und begann mit den Armen zu fuchteln. »Gehen Sie da weg«, schrie er, »verschwinden Sie, bevor Sie in die Luft fliegen.« Der kleine Ordenbehangene wich erschrocken zurück, doch seine Begleiter nahmen ihn in die Mitte und schleiften ihn über die Brücke, bis sie bei Alans Gebüsch angekommen waren. Dort richteten sich 8 Gewehre auf den Schweden und mindestens eines davon wäre mit Sicherheit abgefeuert worden, wäre nicht plötzlich die Brücke in die Luft geflogen. Als sich die Staubwolken legten, war schon nicht mehr die Rede davon, Alan zu erschießen. Der kleine Ordenbehangene ergriff Alans Hand und erklärte, dass ein echter General wisse, wie man sich erkenntlich zeigt. Wenn sein Retter mitkommen wolle, sei er mehr als willkommen und dann würde der General ihn gern zum Essen einladen. »Paella Andalus«, sagte der General. »Comprende?« Oh ja, das verstand Alan. Ihm war außerdem klar, dass er wohl gerade dem Generalissimo höchstpersönlich das Leben gerettet hatte. Ihm war klar, dass es ihm wohl zum Vorteil gereichte, hier in seinem dreckigen Zivilanzug zu stehen, statt in republikanischer Uniform. Ihm war klar, dass seine Freunde auf dem 100 Meter entfernten Hügel das Ganze durch ihre Ferngläser verfolgten. Und ihm war auch klar, dass es im Sinne der eigenen Gesundheit wohl das Beste war, wenn er die Seiten wechselte in diesem Krieg, dessen Sinn und Zweck sich ihm im Grunde nie ganz erschlossen hatte. Außerdem hatte er Hunger. »Sì, por favor, mi general«, sagte Alan. So eine Paella käme ihm jetzt wirklich gelegen. Und dazu vielleicht sogar ein Glas Rotwein. Oder 2. Vor 10 Jahren hatte Alan sich als Sprengstofftechniker in einer Rüstungsfabrik in Helleforsnäs beworben. Damals hatte er beschlossen, gewisse Einzelheiten aus seinem Lebenslauf zu unterschlagen. Zum Beispiel die Tatsache, dass er 4 Jahre im Irrenhaus gesessen und hinterher sein eigenes Haus in die Luft gesprengt hatte. Vielleicht war sein Einstellungsgespräch gerade deswegen so erfolgreich verlaufen. Daran dachte Alan, während er mit General Franco plauderte. Er fürchtete sich zwar nicht, aber für eine Mahlzeit und etwas Schnaps konnte man die Wahrheit schon mal kurzfristig unter den Tisch fallen lassen, entschied Alan und log dem General die Hucke voll. Er behauptete, er habe sich auf der Flucht vor den Republikanern im Gebüsch versteckt und beobachtet, wie die Sprengladung gelegt wurde. Gott sei Dank, denn sonst hätte er den General ja nicht warnen können. Dann wechselte er rasch das Thema und erzählte stattdessen, dass sein Vater ein enger Vertrauter des russischen Zaren Nikolai gewesen war, der im hoffnungslosen Kampf gegen den Bolschewikenführer Lenin den Märtyrertod gestorben war. General Franco hätte kaum ergriffener sein können. Erst wurde ihm das Leben gerettet und dann stellte sich heraus, dass sein Retter fast schon verwandt war mit Zar Nikolai II. Die Speisen schmeckten vorzüglich, alles andere hätte der andalusische Koch nicht gewagt. Und der Wein floss in Strömen, während man einen Trinkspruch nach dem anderen ausbrachte. Auf Alan, auf Alans Vater, auf Zar Nikolai und auf die Familie des Zaren. Schließlich wurde der General vom Schlaf übermannt, während er gerade dazu ansetzte, Alan zu umarmen, um das soeben beschlossene brüderliche Du zu besiegeln. Als die Herren wieder aufwachten, war der Krieg vorbei. General Franco übernahm die Regierung des neuen Spanien und bot Alan an, als erste Leibwache in seinen Dienst zu treten. Der bedankte sich für das Angebot, antwortete jedoch, wenn Franco ihn entschuldigen wolle, würde er langsam doch gern in die Heimat zurückkehren. Franco entschuldigte ihn und er gab ihm auch noch ein Schreiben mit, in dem er Alan den bedingungslosen Schutz des Generalissimo zusicherte. Dann stellte er Alan noch eine fürstliche Eskorte bis nach Lissabon an die Seite, von wo seines Wissens Schiffe Richtung Norden fuhren. Wie sich herausstellte, fuhren von Lissabon Schiffe in alle möglichen Richtungen. Alan stand am Kai und überlegte eine Weile. Dann suchte er sich ein Schiff mit spanischer Flagge, wedelte dem Kapitän mit dem Brief des Generals vor der Nase herum und schon bekam er einen Freiplatz. Das Boot fuhr zwar nicht nach Schweden, aber während Alan so am Kai stand, hatte er überlegt, was er dort anfangen sollte, und ihm hatte einfach keine gute Antwort einfallen wollen.